Heute zu Gast im Podcast ist der Mladen, Founder von Unchained Robotics.
Der wichtigste Kanal, da sind wir dann eigentlich eher beim Google SEO, ja. Da sind wir so aufgebaut, dass wir unsere Produktseiten anders gestaltet haben, als vielleicht die Hersteller es tun, und haben da mit Feinheiten es irgendwie geschafft, auch immer mit an erster oder zweiter Stelle bei den Herstellern gerankt zu sein. Also zum Teil sind wir besser gerankt als die Hersteller selbst und haben dadurch die Möglichkeit, natürlich bei der Suche, und jetzt sagen wir wieder Hersteller plus Anwendung, immer wieder das beste Suchergebnis zu liefern. Und holen da natürlich Kunden ab, die schon recht genau wissen, was sie möchten.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und in der heutigen Episode habe ich euch den Mladen mitgebracht von Unchained Robotics. Unchained Robotics könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Amazon für die Maschinenbauindustrie. Und auf ihrem Marktplatz findet ihr Cobots, Greifer, und verschiedenste andere Lösungen für die Maschinenbauindustrie in Hinsicht Automation. Und ja, in der heutigen Episode sprechen wir darüber, wie der Mladen und sein Team es geschafft haben, praktisch diese tolle Plattform, diesen Marktplatz aufzubauen. Wir fangen an mit der MVP-Phase. Was ich euch sagen kann, ist, die Plattform sah am Anfang definitiv nicht so aus, wie sie heute aussieht. Das hat sich alles Stück für Stück sehr, sehr schlau entwickelt. Die Jungs haben das sehr, sehr intelligent zusammengesetzt, das ganze Puzzle, um dieses Henne-Ei-Problem tatsächlich dann letztlich auch zu lösen. Und wir sprechen darüber, wie sie es geschafft haben, tatsächlich von der MVP-Phase und vom MVP-Produkt zum heutigen Produkt zu kommen und wie sie es tatsächlich auch geschafft haben, dieses Produkt aufzubauen. Das heißt, wir schauen uns auch an SEO, wir schauen uns an YouTube, wir schauen uns an LinkedIn und auch die Bedeutung zum Beispiel von Event-Tracking. Ja, wir haben auf jeden Fall einiges, was wir heute besprechen. Deshalb würde ich sagen, ab in die Episode, verschwenden wir nicht mehr Zeit und bis gleich. Ja, hi Mladen, freut mich riesig, dass du heute hier bist. Ich habe dich vorher schon, ich sag mal, kurz vorgestellt, aber vielleicht stellst du dich auch mal selbst kurz vor.
Ja, gerne. Genau, mein Name ist Mladen Milicevic. Ich bin einer der Gründer von Unchained Robotics. Geboren und aufgewachsen im schönen Paderborn, habe hier schon vor dem Studium angefangen, als Freelancer zu arbeiten im Bereich Vertrieb und Marketing. Habe quasi meinen ersten Schülerjob zu meinem ersten Kunden gemacht und habe dann mit Freunden zusammen eine App entwickelt oder ein Programm entwickelt für eine Restaurantkette und war dann auch recht schnell Aufsichtsrat eines kleinen mittelständischen Unternehmens hier in Paderborn, eine Talent Agency, die jungen Absolventen dabei geholfen hat, Konzernkarriere vorzubereiten und zu starten. Ja, und das alles zusammen hat mich dann irgendwann nach China gebracht. Dort habe ich dann unter anderem für ein deutsch-chinesisches Joint Venture auch gearbeitet in einem Projekt. Und dort kam dann so ein bisschen auch die Idee zu Unchained Robotics, wo ich dann 2018 wieder zurück nach Deutschland gekommen bin und quasi auch direkt nach dem Studium das Unternehmen gegründet habe.
Spannend. Da hast du ja schon einiges hinter dir, schon einiges an Erfahrung sammeln können. was ging da in China genau? Weil ich war auch mal in China, ist ein unglaublich spannender Markt, absolut andere Kultur. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu teilen.
Ja, ich habe für knapp ein halbes Jahr, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr in Peking gelebt und gearbeitet. War da auf einem Projekt, wo es in der Logistik, also es ist ein Automobilhersteller, und dann sollten die richtigen Bauteile an der richtigen Stelle an der Linie sein, damit das Ganze verbaut wird. Und dort habe ich Planung gemacht, dort habe ich automatisiert und habe so ein bisschen außerhalb von Peking gelebt. Hatte so 20 Minuten, 30 Minuten Fahrt in die City, aber es war schon ziemlich, ziemlich cool. Also ich muss schon sagen, eine der besten Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ich war dann auch in Shanghai, ich habe danach auch nochmal Zeit gehabt, so ein bisschen Hongkong und Taipei und Seoul auch zu sehen, war auch so ein bisschen in kleineren Städten, sage ich mal, aber noch nicht so komplett dörflich unterwegs, das fehlt mir leider noch. Aber ich bin absolut fasziniert irgendwie von China und finde es da mega, mega, mega spannend.
Ja, vor allem so das Thema Technologie und wie weit die da drüben tatsächlich auch sind, ne? Wenn man das mal so vergleicht, ich war auch vor 2 Jahren beruflich in Shanghai zuerst einmal und dann auch in Peking tatsächlich. Und in Shanghai habe ich ein Unternehmen kennenlernen dürfen, NIO heißen die. Mhm. Mhm. Und bei denen war das Coole, die haben praktisch so einen Konkurrenten zu Tesla. entwickelt, wo der Batteriewechsel praktisch in 3 Minuten funktioniert. Also anstatt zu laden, wechseln die einfach die ganze Batterie aus in so einer Box. Ja, was mega cool ist. Und in Shanghai gefühlt hört man auch gar keine Geräusche, weil die ganzen Roller auch irgendwie batteriebetrieben sind. Muss man immer schön nach links und rechts schauen, dass man da nicht umgefahren wird. Schon sehr spannend gewesen.
Ja, ja, ja. NIO kann ich absolut empfehlen. Ich war im Experience Center und habe mir das Auto angeschaut und bin auch irgendwie total überzeugt davon, dass sie coole Autos bauen. Habe tatsächlich auch mal Aktien gekauft, aber es läuft ja dann leider nicht so gut, weil chinesische Tech-Aktien ein bisschen abgestraft werden. Aber ein super, super spannendes Unternehmen. Sind auch unter anderem in der Formula E, also in den E-Autos für die Formel 1-Rennen, engagiert. Da auch immer mit die beste Technologie. Also sehr, sehr cooles Unternehmen.
Ja, mega spannend. Aber kommen wir mal zum Hauptthema, Unchained Robotics. Was macht ihr? Was ist eure Lösung und was für ein Pain löst ihr tatsächlich?
Ja, sehr gerne. Genau, mit Unchained Robotics haben wir den ersten Marktplatz oder die erste Plattform in der Robotik aufgebaut, wo es das erste Mal weltweit möglich ist, Preise und technische Details von Robotern zu finden. Das war so der erste Start und haben dahinter einen ganzen Prozess aufgezogen, wo wir die Auswahl, die Integration, die Inbetriebnahme und den Service von Robotik in Industrieapplikationen digital abbilden und digital steuern. Heißt am Ende des Tages, wenn du ein mittelständischer Unternehmer bist, du produzierst etwas, vielleicht für die Automobilindustrie drehst du Bauteile, also so Metallbauteile, die dann irgendwie gefräst werden, um richtig in Form zu kommen. Ja, dann hast du in der Regel Maschinen, wo sehr viele Menschen benötigt werden, um das Ganze zu koordinieren oder einfach nur einen Bauteil in die Maschine einzulegen. Dafür findet man keine Leute mehr, die irgendwie Bock haben, das Ganze zu machen. Oder wenn auch Teile geschweißt werden müssen, da findet man auch keine Leute mehr, die sich dazu ausbilden lassen, die Lust auf sowas haben. Und genau da kannst du einen Roboter verwenden, um deine Produktion irgendwie am Leben zu halten oder auch dann entsprechend stabil zu halten. Und Unternehmen ist es im Moment so, so schwierig, den richtigen Roboter für sich zu finden, weil der ganze Markt intransparent ist, weil es ja eigentlich gewollt ist, dass es wahrgenommen wird wie Raketenwissenschaft. Dabei ist es gar keine Raketenwissenschaft mehr. Und dementsprechend haben wir die Plattform so aufgebaut, dass die Suche, die Auswahl sehr viel einfacher ist und sprechen die Kunden an, die wirklich bereit sind, nochmal etwas in ihre Fabrik zu investieren und quasi den nächsten Schritt in Richtung Automatisierung zu gehen.
Und dann habt ihr wahrscheinlich ganz am Anfang dieses Henne-Ei-Problem gehabt, dass ihr irgendwie Angebot schaffen müsst auf der Plattform tatsächlich und dass ihr auch irgendwo eine Nachfrage schaffen müsst. Wie seid ihr da in einem mittels eines MVPs, ich sag mal, die ersten Schritte wirklich dann gegangen?
Was wir gemacht haben, ist, wir sind Ende 2019 ist unser Unternehmen erst offiziell gegründet worden. In der Zeit haben wir schon als, ich sage mal, Integrator, Dienstleister gearbeitet und haben mit Fabriken gearbeitet, wo wir Roboter komplett selber vor Ort aufgebaut haben und eigentlich das alles drumherum gemacht haben, was einen Service gebraucht wird. Dort hatten wir schon mal die ersten Kundenerfahrungen, dort haben wir schon sehr viel gelernt, wie das Ganze funktioniert. Und auf der anderen Seite haben wir schon mit Hardwareherstellern gearbeitet und sind dann auf die zugegangen und haben gesagt, hey, hört mal zu, habt ihr was dagegen, wenn wir eure Produktdetails online stellen? Und haben quasi ein MVP so gebaut, dass es erstmal eine reine Informationswebsite ist. Ja, also man konnte irgendwie Roboter und Komponenten, also so Greifer und sowas, online finden und nach Preisen mal sortieren. Und damit hatten wir quasi schon so den ersten Inbound-Channel mal endlich aufgebaut, weil wir das erste Mal Infos freigegeben haben für komplett umsonst, die es sonst nie gab. Und so haben wir das Henne-Ei-Problem gelöst, indem wir quasi schon bekannte Hersteller genutzt haben, die schon mal online gestellt haben und dann ging das Flywheel los, dass wir quasi mehr Kunden hatten, die dann danach gefragt haben und dann dadurch auch mehr Hersteller kamen, die dann Lust hatten, mit uns zusammenzuarbeiten.
Das ist ein sehr smarter Ansatz. Das heißt praktisch, ihr habt die Hersteller, beziehungsweise da war eine Hypothese wahrscheinlich auch hinter, dass gewisse Hersteller eine gewisse Nachfrage erfahren, das heißt Leute suchen nach diesen Herstellern und deren Maschinen praktisch, da habt ihr Informationen zur Verfügung gestellt, die es vorher einfach nicht gab und so habt ihr die Leute dann letztlich dann abholen können.
Genau, wir haben herausgefunden, dass Unternehmen nach einem Hersteller plus Anwendung suchen. Also ich sage jetzt einfach mal, das Pakete auf eine Palette gelegt werden, ja, in der Logistik. Wenn was produziert, verpackt wurde und dann geht dieses Paket auf die Palette. Das nennt man Palettieren. Und wir haben herausgefunden, dass sehr viele Leute nach einem Hersteller plus diesem Anwendungsfall suchen. Und genau so haben wir dann quasi ein MVP aufgebaut und haben gesagt, hey, lieber Hersteller, dürfen wir deine Daten online stellen, und haben das dann natürlich auch immer mit den Keywords verbunden, wo es immer darum ging, Palettierung, Maschinenbeladung, Schweißen, wie auch immer. So wurden wir dann gefunden, und das hat uns quasi den ersten Einstieg gegeben.
Wie war der Prozess dahin, dass ihr das herausgefunden habt, wie Leute tatsächlich suchen? Ich meine, das ist ja, ja, wirklich das Spannende, ne, das herauszufinden.
Ja, ja, da, klar, da kommt halt irgendwo auch so diese Zeit als Dienstleister natürlich mit rein, wo wir sehr viel Erfahrung gemacht haben, wenn wir mit Kunden gesprochen haben. Wie reden die eigentlich über diesen Roboter? Wie reden die über diese Anwendung? Und das war so ein erstes Learning, okay, welche Wörter werden eigentlich hauptsächlich benutzt, damit wir diese Anwendung herausfinden können? Und dann sind wir natürlich ganz klar irgendwie auf die Herstellerseiten gegangen und haben gesagt, okay, ganz falsch können sie es ja irgendwie nicht machen digital, und haben uns halt geguckt, wie die ihre Roboter bezeichnen, zu welchen Anwendungen das passt, ja, und haben dazu dann quasi das Matching gemacht und dann natürlich in den Google Trends und Suchanalysen geschaut, wie oft kommt das tatsächlich vor, ist das etwas, was wir ausprobieren sollten. Das Ding ist, wir hatten schon 2018 diesen Ansatz und haben überlegt und haben gesehen, eigentlich ist das Suchvolumen nicht so stark dafür. Dann kam Corona, dann sind die ganzen Messen ausgefallen, und das war dann dieser Moment, wo wir dieses Momentum mitnehmen konnten und sagen konnten, okay, wenn man jetzt nicht mehr auf Messen gucken kann, dann wird man bestimmt online suchen, und da sind wir recht früh mit reingegangen.
Der richtige Zeitpunkt spielt dann auch mit rein, ja?
Genau.
Und dann habt ihr, ich sag mal, die MVP-Phase. Nach der MVP-Phase habt ihr dann, wie sah dann die nächste Iteration tatsächlich aus?
Die nächste Iteration sah dann so aus, dass wir überlegt haben, okay, jetzt haben wir irgendwie diese Suche irgendwie hinbekommen, jetzt geht es auch in Richtung Auswahl. Dann haben wir ein Konfigurationstool mit implementiert und haben gesagt, okay, 93% aller Fabriken, die nicht in der Automobilindustrie sind, die hatten noch nie einen Roboter. Also Deutschland ist eigentlich quasi nicht automatisiert. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen natürlich auch diese Leute irgendwo abholen, und wir müssen ein Tool bauen, wo wir anhand von einfachen Anforderungen schon mal eine gute Empfehlung abgeben können, sodass der Kunde das Gefühl bekommt, das Thema ist beherrschbar, und man kann daraus irgendwie schnell einen Schluss ziehen. Deswegen haben wir ein Konfigurationstool aufgebaut, was so anhand von 10 Fragen grundsätzliche Anforderungen abfragt und dann eine Empfehlung rausgibt. Welcher Roboter mit welchem Greifer und mit welcher Kamera zusammen kann vermutlich deine Anwendung hier lösen? Und dann ist dabei rausgekommen, dass das Gesamtpaketpreis ja irgendwo zwischen 90 und 100.000 Euro liegt. Und haben dem Kunden dann auch mit das Angebot gemacht, hey, berechne doch hier direkt deine Amortisation. Also alles, was du über dein Unternehmen weißt, gib mal die Zahlen ein und guck mal, wie schnell sich das für dich lohnt. Und so sind wir tiefer in diesen Schritt reingegangen und haben gesagt, jetzt kannst du es nicht nur suchen, sondern jetzt kannst du auch finden. Und jetzt bekommst du auch eine klare Empfehlung und kannst für dich entscheiden, funktioniert das Ganze für dich oder nicht.
Sehr schlüssig. Und dann, also ihr habt euch wirklich diesem Thema, dass ihr letztlich da steht, wo ihr heute steht, also sehr, sehr gestückelt seid ihr das angegangen. Das heißt, ihr habt erstmal eine Informationsseite, dann habt ihr einen Konfigurator, und dann war dann der nächste Schritt die heutige Plattform, oder waren dann dazwischen noch ein paar weitere Schritte?
Ja, jetzt bist du ja dann irgendwann an diesem Punkt angekommen, dass die Kunden immer noch fragen, okay, jetzt habe ich das hier alles bei dir gefunden, kann ich es jetzt auch bei dir kaufen? So sind wir dann eigentlich immer mehr in diese Rolle gekommen, zu sagen, wir werden irgendwie sowas wie so ein Händler oder so eine Plattform, die das Ganze orchestriert. Und für uns war dann die erste Entscheidung, okay, wir wollen irgendwie diesen Kundenzugang behalten, wir wollen auch mit der Fabrik zusammenarbeiten, wir wollen Vertrauen aufbauen, und vielleicht nicht nur für den ersten Roboter die richtige Wahl sein, sondern auch für den zweiten, dritten, vierten. Und so haben wir dann auch den Beschluss getroffen, zu sagen, okay, wir entwickeln uns mehr zu diesem Händlerkonzept und sind nochmal auf die Hersteller zugegangen und haben gesagt, ey, jetzt reicht es uns eigentlich gar nicht mehr, dass wir nur eure Informationen benutzen, sondern wir wollen gerne Distributoren von euch werden. Wir wollen gerne eng mit euch zusammenarbeiten. Und dadurch ist dieser Schritt dann noch dazu gekommen, dass wir dann gesagt haben, okay, Kontaktanfragen, Produktanfragen mit reinnehmen, Prozess aufbauen, wie wir dann quasi auch den Kunden nach der Anfrage möglichst effizient bedienen können, und sind da jetzt quasi immer weiter in Entwicklung letztlich, ne? Also nach dem Konfigurator kam jetzt mehr so dieser Beschluss, okay, wir handeln jetzt diese Produkte und wir brauchen Partner, die auch diese Produkte vor Ort in Betrieb nehmen. Also du musst dir das so vorstellen, bei Amazon fällt es dir recht leicht, irgendwie das passende Produkt zu finden, und es fällt dir auch irgendwie leicht, dann zu sagen, ich hätte es gerne in 2 Tagen geliefert und dann kommt ein DHL und dann ist es da. Ich sag mal hier irgendwie Sonos-Box, ja, die packst du selber aus und stellst du auf und connectest. Das kann nicht jede Fabrik alleine, ja, und dann gibt es dann nämlich 2 Wege, also do it yourself und du kannst es alleine und du willst es wirklich durchführen, oder du buchst auch noch diesen Service dahinter, dass wir aus unserem Partnernetzwerk dir jemanden zur Verfügung stellen, Experten, der mit dir dann diese ganze Anwendung aufbaut, der dich schult und der das mit dir dann irgendwie ins Laufen bringt.
Also es ist echt, dass ihr, ich sag mal, so strategisch an die Sache gegangen seid, das habe ich gar nicht erwartet. Ich dachte, dass, ich sag mal, dass die Plattform irgendwie existiert hat und dass ihr dann die Nachfrage und das Angebot irgendwie anders geschaffen habt. Also echt so ein langjähriger Prozess dann tatsächlich dahinter, bis man zu der Plattform kommt, die heute existiert.
Ja, am Ende sind es ja auch immer wieder Hypothesen, die wir irgendwie validieren mussten. Wir hatten schon immer irgendwie die Idee, geil, das alles, was jetzt hier irgendwie Service gemacht ist, ja, das kann irgendwann auch voll digital gemacht werden. Oder ich vergleiche auch gerne Roboter so mit den Computern in den 90er Jahren. In den 90ern, vielleicht frühen 2000ern, da hat sich jeder eigentlich seinen PC, seinen Rechner, seinen Tower selber konfiguriert. Da wurde ausgewählt, welche Festplatte, welche Arbeitsspeicher, CPU, Tastatur, Maus, Monitor. Ja, du musst eigentlich alles entscheiden, welches DVD-Laufwerk will ich irgendwie, ne, oder CD-ROM will ich auch brennen können. All diese Entscheidungen hast du irgendwie treffen müssen, oder du hattest einen Dienstleister, der sie für dich getroffen hat, der das Ganze für dich zusammengebaut hat und der dir dann gesagt hat, hey, dafür gibt es eine Servicepauschale. Und vor allem im B2B-Bereich gab es das, dass dann Hersteller gesagt haben, naja, wir konfigurieren jetzt einen Rechner, der ist nur für Siemens. Wir konfigurieren einen, der ist nur für Miele, keine Ahnung. Und in dem Punkt gab es dann irgendwann diesen Wechsel zu Laptops, ne, weil die Technologie irgendwie einfacher wurde, kleiner wurde, man konnte das alles vernünftig verstauen. Und dann gab es Rechner oder PCs von der Stange. Und genau diesen Weg wollen wir ja eigentlich auch mit der Robotik gehen. Und wir wollen sagen, okay, du musst ja eigentlich nicht in diesem Konfigurator das immer wieder neu konfigurieren, ja. Das ist gerade Status Quo. Unsere Vision ist ja, dass du eigentlich einen Roboter von der Stange kaufen kannst, der bestimmte Anwendungen lösen kann. Aber diesen Weg dorthin, den müssen wir irgendwie immer wieder durch Hypothesen belegen, damit wir nicht irgendwie falsche Richtung laufen und irgendwie irgendwas bauen, was dann irgendwie keiner mehr haben will. Und deswegen sind wir so dran gegangen. Und dass wir diese Roboterinformationen online gestellt haben, ja, das war auch zum Teil, klar, irgendwie gutes Timing mit Corona. Andererseits ging es uns halt auch auf die Nerven. Ja, also wir haben ja diese Sachen selber gesucht. Wir wollten diese Informationen haben und haben dann gesagt, komm, nee, jetzt machen wir das einfach. Und das ist der erste Schritt, den wir dann halt gemacht haben. Der ist dann auch nicht so strategisch, ja.
Verstanden. Wie funktioniert das denn dann heute? Wie gewinnt ihr tatsächlich neue Kunden? Also was habt ihr für Strategien für euch da gefunden?
Also wir haben 3 wichtige Kanäle für uns aufgebaut. Einerseits ist es so im Google SEO Bereich, dann LinkedIn als Social Media Kanal und YouTube nochmal unterstützend für weiteren Vertrauensaufbau beziehungsweise auch in der Suche nochmal unterstützend. Ich kann die einzeln mal durchgehen und dann können wir mal so drüber sprechen, was da so immer geholfen hat. Ich fange mal vielleicht dann hinten an. Und zwar mit YouTube. Warum nutzen wir YouTube als Kanal? Naja, jeder Hersteller hat Anwendungsvideos, was der Roboter so machen kann, wo das Ganze so funktioniert, Customer Testimonials, und wir haben ein Partnernetzwerk an Partnern, die schon mal was vor Ort aufgebaut haben, die auch immer wieder Videos davon machen, die das auch quasi als Mini-Testimonial nutzen. Herausgefunden haben wir, dass unsere Kunden nicht unbedingt auf diese High-Class-Marketing-Videos stehen, ja, schön mit Einblendung und wie auch immer, alles sexy, sondern am besten ist es ein Handy-Video direkt aus der Fabrik, dass man aufgenommen hat, dass der Roboter so läuft und dass er funktioniert. Und so sind wir an die Partner rangegangen und haben gesagt, hey, wir wollen auf unserer Plattform Unchained TV eure YouTube-Videos mit verlinken und zeigen, sodass der Kunde, wenn er stöbert, direkt eine Übersicht bekommt, welche Anwendungscases gibt es und wie sehen die Roboter darin aus, was machen die, und haben herausgefunden, dass unsere Kunden total darauf stehen, wenn wir dann einen Kundenbesuch machen und sagen, hey, ich habe gesehen, dass der Roboter das macht, der soll genau das Gleiche bei mir auch machen. Das ist dann quasi der Kanal, wo ich sage, den nutzen wir, damit Kunden überzeugt sind, dass sie sehen, okay, das Ganze funktioniert schon, dass wir Vertrauen haben und so weiter. Gehen wir noch einen Schritt weiter nochmal zurück und gehen dann irgendwie auf LinkedIn, dann ist da genau diese Symbiose. Also alles, was irgendwie auf YouTube stattfindet, was wir da in Videos haben, das nutzen wir natürlich auch auf LinkedIn und posten diese Videos und bekommen dadurch extrem gute organische Reichweite und erreichen durch diese Technologie-Videos, die wir da teilen, immer wieder auch Personen, die dann quasi im Innovationsmanagement dabei sind, die aber in der Produktionsplanung dabei sind und die mal wieder quasi unsere Seite abonnieren, einfach nur, weil sie am Laufenden bleiben wollen. Das heißt, irgendwie schon so ein Mix zwischen YouTube und irgendwie sonst allgemeiner Suche oder Inspiration, und haben da jetzt einen coolen Channel, wo wir dann natürlich mit Partner-Announcements und allem Möglichen immer wieder neuen Traffic haben. Der wichtigste Kanal, da sind wir dann eigentlich eher beim Google SEO, ja. Da sind wir so aufgebaut, dass wir unsere Produktseiten anders gestaltet haben, als vielleicht die Hersteller es tun, und haben da mit Feinheiten es irgendwie geschafft, auch immer mit an erster oder zweiter Stelle bei den Herstellern gerankt zu sein. Also zum Teil sind wir besser gerankt als die Hersteller selbst. Und haben dadurch die Möglichkeit, natürlich bei der Suche, und jetzt sagen wir wieder Hersteller plus Anwendung, immer wieder das beste Suchergebnis zu liefern und holen da natürlich Kunden ab, die schon recht genau wissen, was sie möchten. Ne? Also man sucht ja erst nach einem Hersteller, wenn man den kennt, wenn man weiß, in welche Richtung es gehen soll. Für alles andere, wo es dann schon eher das grobe Bild ist und wo man sagt, naja, ich suche jetzt erstmal Roboter, da gibt es natürlich sehr, sehr viele, die irgendwie auch optimieren und vielleicht auch irgendwie für Anzeigen zahlen. Da ist natürlich das Thema, dass wir schauen müssen, uns da zu differenzieren und vielleicht nicht unbedingt auf diesen großen Teich zu gehen, sondern wirklich diese einzelnen Nischen-Keywords zu bedienen, um dort den Kunden mal abzuholen, der schon so ungefähr weiß, in welche Richtung es geht. Ne? Das ist so diese Strategie dahinter, wo wir dann sagen, und dann ist so absolut normale Suche, ich suche einen Hersteller plus Palettieren, und dann landet man bei uns entweder auf einer Landingpage zur Palettierung, wo wir den Use Case extra beschreiben, wo wir sagen, hey, das sind folgende Roboter, die dafür sinnvoll sind, oder weil ein Roboter selber das sehr tief in der Beschreibung drin hat und sagt, hey, ich bin der absolute Roboter fürs Palettieren. Das sind dann so meistens die Anwendungen, die dabei rauskommen. Und dann ist das Tolle, weil wir YouTube nutzen, ist in den Google-Suchergebnissen auch oft so eine Leiste mit eingebaut, ja, mit irgendwie Videos, die zu deiner Suchanfrage passen. Und da arbeiten wir dran, dass dann natürlich auch immer wieder unsere Videos damit auftauchen, dass wir eigentlich immer die ersten Suchergebnisse für Roboter und Anwendungen mit bedienen. Das ist so die Idee dahinter.
Sehr smart. Da kommt mir eine Frage, habe ich da. Gibt es Foren, wo, ich sag mal, eure Zielgruppe spezielle Fragen auch stellt? Hey, welcher Roboter ist der richtige für den und den Use Case?
Es gibt Roboterforen. Es gibt auch im deutschsprachigen, sowohl im englischsprachigen Raum auch relativ große Foren, wo aber eher anwendungsspezifische Fragen geklärt werden. Also es ist schon eher so richtig Nerd-Talk. Ich habe diesen Roboter, der macht jetzt aber bei dem und dem Befehl irgendwie so und sowas. Kann mir mal jemand helfen, weil der irgendwie ja nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, oder genau andersrum. Ich habe folgende Anwendung vor und habe den Roboter im Blick und will das und das machen. Was haltet ihr davon? Ne? Aber dass jetzt ein Kunde in ein Forum schreibt und sagt, hey, ich suche, das ist wahrscheinlich eher seltener.
Verstanden. Ja, ich frage aus dem Grund, wir machen für Kryptounternehmen zum Beispiel Da kommen oftmals die gleichen Fragen immer wieder. Also sicher in Bitcoin zu investieren oder irgendwie so eine Geschichten. Und diese Fragen tauchen zum Beispiel dann auch auf Quora oft vor. Und dann positionieren wir Antworten, die hochqualitativ sind unter dieser Frage und ranken die Antwort selber. Und dadurch schaffen wir es ziemlich oft, dass wenn jemand nach einem gewissen Keyword sucht über Google, dass dann die Quora-Frage ganz oben rankt. Und so ranken wir praktisch das Unternehmen auf Platz 1, ohne dass die URL selber auf Platz 1 ranken zu müssen, was oftmals länger dauert, als die Quora-Frage zu ranken. Deswegen hat mich das so interessiert, ob es Foren gibt, wo man vielleicht so eine Logik auch etablieren könnte. Aber wenn es sehr, sehr spezifische Fragen sind, dann wird das eher weniger funktionieren, vermute ich.
Vermutlich, ja.
Und wenn wir, ich sag mal, jetzt habt ihr dann entsprechend Leads, die ihr dann sammelt über eure Strategien und die landen dann, ich sag mal, bevor sie wirklich zu Leads werden, die landen dann erstmal die ganzen Page-Visitor dann auf eurer Seite und dann müsst ihr die halt konvertieren. Was habt ihr da wirklich für eine Datenstruktur aufgebaut, um diesen ganzen Traffic dann zu verwerten? Habt ihr da eine Datenstruktur, irgendwie ein Event-Tracking oder sowas da aufgebaut?
Ja, wir haben schon Event-Tracking aufgebaut und verfolgen irgendwie klar, wie lang sucht man vielleicht auch gewisse Produkte, hält man sich ungefähr vielleicht auch mehr auf den Roboterseiten auf, als auf irgendwie vielleicht den Greiferseiten auf. Also das tracken wir schon mit und verfolgen das und haben dann auch entsprechend die unterschiedliche Events, die wir dann da rausgeben. Eine Zeit lang haben wir dann quasi auch unser White Paper zum Download angeboten, wenn jemand sehr lange auf der Roboterseite war, weil wir dann in diesem White Paper erklären, okay, was gehört zum Roboter noch dazu, möchtest du es komplett selber machen? Also weil wir dann die Hypothese hatten, dass jemand sagt, naja, ich finde Roboter total spannend, aber ich weiß jetzt noch gar nicht, welcher zu mir passt, weil ich gehe gerade irgendwie tausende von den Dingern durch. Und dann auf der anderen Seite, wenn jemand irgendwie häufig im Konfigurationstool ist, dass wir ihm dann irgendwie einen Vorschlag machen, ob er nicht irgendwie mit in den Newsletter rein will, wo er up to date bleibt mit neuesten Technologien, die für bestimmte Anwendungen richtig gut funktionieren, weil wir die Hypothese haben, dass man eigentlich dieses Konfigurationstool nutzt, um irgendwie Inspiration zu holen oder Ideen zu holen. Und so haben wir dann quasi einen Funnel aufgebaut und gucken uns an, okay, kommt jemand über das Suchergebnis rein und weiß schon relativ genau, was er möchte, oder kommt halt jemand irgendwie über LinkedIn und hat sich irgendwie inspirieren lassen, weil er irgendwie Videos gesehen hat. Und so teilen wir dann quasi so ein bisschen die Audience auf, wobei ich sagen muss, dass wir da auf jeden Fall noch auch Themen haben oder viele Hypothesen haben, die wir noch durchtesten müssen, weil wir da, ja, wie gesagt, vielleicht noch sogar ein bisschen frisch dabei sind, ja.
Vor allem, also du hast vorhin ein Thema angesprochen mit dem Konfigurator. Wenn jemand sich eine entsprechend lange Zeit auch auf einer Seite aufhält oder ich sag mal mit dem Page Scroll kann man ja auch rumspielen, ne? Weil die meisten irgendwie, die schauen sich eine ganze Seite nie an und die verlierst irgendwie schon nach der Hälfte oder nach einem ersten Drittel. Und wenn einer halt diese kritische Threshold wirklich überschreitet und tatsächlich länger bleibt als der, ich sag mal, Average Page Visitor, dann kann man den ja über verschiedenste Sachen dann versuchen abzuholen. Da kann man verschiedene Experimente fahren, wie ein simples Pop-up zu einem Konfigurator oder zu einem White Paper oder hängt von den Customer Acquisition Costs auch irgendwo ab, wie viel man da, ich sag mal, an Spielwiese hat, dass man den Leuten sogar vielleicht persönlich tatsächlich eine Art Beratung anbietet, je nachdem, wie teuer das auch ist und ob sich das halt rentiert. Ne? Ich glaube, da kann man ziemlich viel machen. Und dann, wenn die sich praktisch dann für eine Maschine entscheiden, beziehungsweise sie wählen jetzt eine Maschine aus und sie füllen, ich sag mal, füllen Sie dann den Warenkorb ganz normal aus, so wie es dann auf Amazon auch passiert, oder funktioniert das ein bisschen anders?
Ja, da kommen wir tatsächlich zu so einem Bruch, muss man das auch tatsächlich so auch so negativ beschreiben, ne? Weil die Roboter, die sie auswählen oder auch Komponenten, die sie auswählen, das ist dann halt sehr viel auf Herstellerseite, gibt es irgendwie viele Individualisierungsmöglichkeiten, die der Hersteller natürlich bietet, um irgendwie Flexibilität zu geben für eine Fabrik, aber am Ende des Tages natürlich irgendwie schwer macht, so komplett einfach einen Standard in den Warenkorb und raus damit. Und da kommt es dann eher bei uns in so einen Warenkorb, der dann als eine Anfrage funktioniert. Das heißt, du sammelst schon aus deiner Konfiguration den Roboter, den Greifer und eine Kamera oder irgendwelche Gestelle dazu. Aber dann landet das quasi in so einem Kontaktanfrageformular. Und dann wird uns dieser Warenkorb zugeschickt, inklusive kurzer Beschreibung. Und dann geht es quasi das so, dass wir wirklich auf den Kunden nochmal persönlich zugehen und diese persönliche Beziehung aufbauen. Was dann bei uns im Business irgendwie wichtig ist, weil es eine Produktion ist, die 24 Stunden läuft. Und wenn der Roboter plötzlich nicht funktioniert, dann hast du natürlich irgendwie Verdienstausfall und irgendwie erhöhte Produktionskosten. Und in dem Fall ist quasi dieser Vertrauensaufbau und diese Validierung, dass alles richtig ist und dass der Kunde sich das auch alles richtig ausgesucht hat, gerade noch so in einem persönlichen Gespräch.
Ja, ich glaube, dass es bei eurem Use Case auch absolut notwendig ist, ne? Ich glaube, das wird auch erwartet noch, dass dieses Gespräch stattfindet und diese persönliche Beratung, weil wir reden jetzt hier nicht von einem Glätteisen, was man sich da bei Amazon bestellt, sondern tatsächlich auch einem hohen Investment. Ne? Und dann habt ihr, was die Anfrage angeht, habt ihr damit experimentiert, also ob man da eine E-Mail einfach, ob man dieses Kontaktfeld einfach, das Kontaktformular einfach so normal ausfüllt oder ob man sich direkt einen Termin buchen kann mit einem Sales Rep oder mit einem Berater, wer das dann letztlich auch ist. Habt ihr da irgendwie Experimente gefahren?
Ja, da haben wir unterschiedliche Experimente gefahren. Wir haben eine Zeit lang nur die E-Mail angefordert, dann haben wir es erhöht und haben gesagt, wir machen E-Mail und Telefon. Und dann haben wir es irgendwie so weit erweitert, dass wir sagen, die ganze Unternehmensanschrift, sodass irgendwie so ein offizielles Angebot auch fast schon wieder erstellt werden kann, dass alle notwendigen Informationen drin sind. Tatsächlich sind wir irgendwie dabei rausgekommen, dass das so E-Mail und Telefon auf jeden Fall funktioniert und dass das da gar nicht so groß diese Conversion Rate beeinflusst und für uns den Mehrwert gibt, dass wir direkt den Kunden zurückrufen können und quasi so einen Service aufbauen können und sagen, hey, innerhalb von 24 Stunden hast du quasi so ein Richtpreisangebot komplett schon und das haben wir sogar gemacht, weil wir so viel mit dir gesprochen haben. Wir haben auf der Seite auch groß drauf gehabt und auch mit unterschiedlichen Versionen getestet, Book a Meeting, also bekommen direkt eine kostenlose Beratung. Hat ehrlicherweise gar nicht gezogen. Da sind wir recht offen. Das wurde ganz, ganz selten mal genutzt. Hat eigentlich nur Platz verschwendet, den wir irgendwie anders nutzen konnten. Was tatsächlich eher mehr so zieht und was ich vorher nicht so gedacht habe, ist tatsächlich der Live-Chat. Der Live-Chat ist etwas, was wirklich irgendwie sehr, sehr positiv vom Kunden aufgenommen wird, um mal eine schnelle Frage zu klären, um nicht irgendwie zum Telefonhörer zu greifen, und wo auch dann wirklich konkrete Anfragen daraus entstehen.
Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, inwiefern der Live-Chat funktioniert. Ich bin nämlich parallel auf eurer Seite und schaue mir das natürlich hier an. Sehr spannend. Ja, ich glaube auch, dass also dieser Live-Chat an sich, ist der bei euch tatsächlich live oder ist es, ihr erhält eine Antwort innerhalb von wenigen Stunden?
Live. Du kannst jetzt auch triggern, der Kollege sitzt da drüben im Büro, der hat das immer im Auge und ruft dann direkt los, wenn es dann irgendwelche Fragen gibt, die er plötzlich nicht mehr beantworten kann.
Okay, dann schicke ich mal schöne Grüße.
Ich sehe schon.
Okay, sehr gut. gut. Dann vielleicht mal ein bisschen weiter im Thema. So, dann haben wir hier praktisch jetzt die Anfrage. Dann habt ihr das Gespräch mit ihm und die ganzen Prozesse finden statt
im Hintergrund, die stattfinden müssen. Der Verkauf findet statt, die Maschine ist, ich sag mal, dann fertig installiert. Und der Kunde soll idealerweise wiederkommen. Habt ihr da irgendwelche Prozesse etabliert, die eure Retention Rate dann erhöhen? Weil ich meine, das ist auch nicht so einfach, dass jemand jetzt sagt so, okay, ich brauche jetzt einen neuen Greifer. Diese Nachfrage entsteht nur, wenn sie wirklich da ist. Ne? Das ist anders als bei einem Konsumgut.
Ja, genau, da kommt halt so ein bisschen dieser Online-Offline-Mix bei uns rein. Ne? Also wir sind so eine richtig Online-to-Offline-Company. Das heißt, wir haben schon offline, wo wir unsere Vertriebler oder unsere Kollegen irgendwie mit dran haben, die im regen Austausch sind, die nachfragen, funktioniert die Anwendung so, wie du es geplant hast. Das heißt, da greifen wir auf jeden Fall regelmäßig nach, telefonisch. Bei uns im Modell gehört es auch dazu, dass wir vor Ort Besuche machen, dass wir uns die Fabrik anschauen. Und dort sind wir eigentlich dann dabei, nicht nur das Unternehmen oder den Kunden kennenzulernen, sondern natürlich auch die Fabrik anzuschauen und zu gucken, hey, was für Potenziale gibt es da oben drauf noch. Und so bauen wir dann quasi diese Retention Rate dann auf, dass wir dann wieder von offline to online triggern und sagen, hey, hast du dir übrigens schon XYZ angeguckt? Das könnte dir dabei helfen, an dieser anderen Maschine vielleicht zu automatisieren oder mehr Erfolge rauszuholen und so weiter. Natürlich aber auch verfolgen wir die Kunden irgendwie online nach. Alle, die schon irgendwie da waren und sich ein paar Themen angeguckt haben, vielleicht sogar auch den Warenkorb getriggert haben, sodass wir dann über Display-Ads, aber auch dann irgendwie durch regelmäßiges Einspielen anderer Informationen den Kunden wieder dazu bewegen, nochmal zurückzukommen und zu schauen, okay, sind denn alle deine Fragen wirklich geklärt oder willst du nicht nochmal nachschauen? Und dann vielleicht irgendwie als weiterer Schritt, dadurch, dass wir so eine Offline-to-Online oder Online-to-Offline-Company sind, nutzen wir unser Partnernetzwerk. Wenn du einen Greifer verkaufst, dann will in der Regel der Kunde auch einen Roboter dazu. Oder andersrum, wenn du einen Roboter verkaufst, will der Kunde in der Regel auch einen Greifer dazu. Und so arbeiten wir mit den Partnern, die vielleicht Werbung machen für ihre eigenen Produkte und gehen da gerade das Thema an, dass die uns natürlich empfehlen. Also wenn ein Roboter verkauft wird, dann wird zum Kunden gesagt, hey, wenn du passendes Zubehör dazu brauchst, dann geh doch einfach auf unchangedrobotics.de und hol dir dort irgendwie alle Infos, die du brauchst, um den passenden Greifer zu finden. Die Kollegen werden dir da sehr gerne helfen. Und so haben wir dann irgendwie ja, verstärkende Faktoren mit dabei, um quasi auch diese Offline-Welt wieder zu nutzen, um online Traffic zu generieren oder halt entsprechend auch wieder Kunden zurückzuholen.
Habt ihr dann über das Partnernetzwerk praktisch auch so eine Art Referral-Netzwerk für euch dann geschaffen, wo ihr euch dann gegenseitig supportet?
Genau. Das ist dann ganz normal incentiviert, wenn man sagt, ich möchte einen Greifer verkaufen, ich möchte irgendwie eine Kamera verkaufen und irgendwie braucht der Kunde den Rest dazu. Und dadurch kriegen wir das Referral, weil natürlich das Interesse hat, den eigenen Greifer dann auch da endlich verkauft zu bekommen.
Habt ihr auch an Kooperationen gedacht? Ich weiß nicht, im Bereich zum Beispiel mit Softwareunternehmen, die, ich sag mal, industrielle Unternehmen dabei beraten, inwiefern sie Kosten einsparen können über Data Science zum Beispiel. Und diese Unternehmen triggern dann praktisch, hör mal zu, du musst dein Unternehmen digitalisieren, du hast jetzt aktuell die und die Maschinen, mit den und den Maschinen würdest du besser fahren, weil du A, mehr Daten bekommst, B, einfach Kosteneinsparung. Gibt es da auch so Kooperationen, die ihr da gemacht habt, die nicht vielleicht direkt ersichtlich sind?
Ich sag mal so, noch nicht. Ja, also das Thema ist letztlich, wir bauen gerade ein Partnernetzwerk auf, was auch diese Betreuung vor Ort ganz stark macht. Und die sind natürlich irgendwie Augen und Ohren vor Ort und sind auch immer so quasi die Berater der Fabrik. Und da sind wir weiter im Aufbau, dass wir da auch vielleicht andere Themen mit zulassen. Wie zum Beispiel irgendwie so ein, ich sag mal, Predictive Maintenance oder vielleicht Beratungsunternehmen, die komplett diese Supply Chain sich angucken und gucken, okay, Fertigungsprozesse, bis wenn die Ware ankommt, wie läuft sie quasi durch deine Fabrik durch und was kommt hinten raus. Und wenn ein Roboter empfohlen wird oder Automatisierung empfohlen wird, dass wir da irgendwie mit empfohlen werden. Das wäre wahrscheinlich so ein bisschen die Idee dahinter oder wie man das aufbauen könnte. Das haben wir so noch nicht. Aber ist natürlich auch ein valider Weg, irgendwie zu sagen, okay, dann sind wir immer wieder top of mind. Ne? Die nächste Frage wäre nur, okay, wie incentivierst du solche, ich sag's mal, Beratungen, dass die natürlich uns empfehlen. Das müsste dann natürlich über irgendwelche Referrals, Bezahlungen oder sowas gehen. Das müsste man dann mal schauen, wie das aussehen kann.
Ja, ich glaube, da muss man, also diese Art von Kooperation versuchen wir schon ziemlich oft für Kunden so zu etablieren, weil ich meine, der Verkauf ist einfach viel einfacher, wenn man über andere Netzwerke reinkommt, weil diese anderen Netzwerke genießen das Vertrauen des Kunden und du musst dir das Vertrauen halt nicht teuer irgendwie nochmal erkaufen, wenn man es ganz platt ausdrücken möchte. Ich glaube, wenn man keine Einbahnstraße baut, dann ist eine Kooperation immer sehr interessant. Das heißt, keine der zwei Parteien darf als alleiniger Partner davon oder als alleinige Position davon profitieren. Ich glaube, das ist ein Problem, woran Kooperationen oft scheitern. Dass man sieht, hey, man schiebt die ganze Zeit Leads rüber, aber es kommt nichts zurück. Das heißt, man muss halt, wenn es zum Beispiel über einen Revenue Share zum Beispiel geht, muss man das halt sehr, sehr klar strukturieren. Was in diesem Fall, was du jetzt gerade gesagt hast mit Predictive Maintenance oder wenn so ein Beratungsunternehmen mal die ganze Fertigungslinie analysiert, dann hat sie, ich sag mal, so eine transparente Übersicht über den Status quo des Unternehmens und kann ganz genau sehen, welche Maschinen sind aktuell in Verwendung. Und selbst wenn der potenzielle Kunde heute noch nicht abschließt, könnt ihr den aktuellen Stand des Unternehmens abschätzen und wisst, dass er vielleicht in 2 Jahren definitiv hier oder da noch eine Maschine auf jeden Fall ersetzen muss, um konkurrenzfähig zu bleiben. Keine Ahnung, ist vielleicht sehr, sehr naiv gedacht, aber so kann man Kooperation auch denken. Also auch so dieser strategische Mehrwert, dass man wirklich weiß, was ist der Status quo in den Fabriken, Firmen heute in Deutschland. Wenn man das abschätzen kann, glaube ich, hat das auch seinen Mehrwert. Muss man natürlich irgendwie einkalkulieren. Genau. Also ich überlege gerade tatsächlich, also ihr habt das Ding echt mega schlau aufgebaut, muss ich sagen. Also sehr, 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 sehr strategisch seid ihr drangegangen. Also Hut ab. Wir sind tatsächlich schon am Ende der Episode. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir vielleicht in der Zukunft mal ein zweites Gespräch mal machen und da ein bisschen näher nochmal drauf eingehen, hey, wie sieht wirklich das Businessmodell dahinter aus? Das ganze Pricing, wie kann man das weiterentwickeln in der Zukunft? Weil ich glaube, ist eine Vermutung jetzt aktuell, dass so wie die Plattform jetzt ist, dass sie sich noch einiges weiterentwickeln wird, dass ihr da noch einige andere Monetarisierungsstrategien wahrscheinlich im Petto habt, langfristig. Da freue ich mich auf jeden Fall auf eine zweite Episode in der Zukunft. Würde sagen, wir lassen immer den Gast das letzte Wort. Und was auch immer du kommunizieren möchtest, feel free. Ich sage meinerseits vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du die Zeit mitgebracht hast und ich sag mal so offen warst und deine Insights mit uns geteilt hast. Und danke auch an alle Zuhörer. Und meinerseits sage ich, ich bin raus. Ciao und bis demnächst.
Dankeschön. Genau, erstmal vielen lieben Dank für die Möglichkeit, dass ich hier überhaupt heute mit dir sprechen konnte und dass wir das alles so aufgezeichnet haben. Ich freue mich auf ein zweites Gespräch. Ich glaube, gib uns nochmal ein Jahr mehr Zeit und ich glaube, da wird nochmal richtig viel passieren. Alle Jungs und Mädels geben mir richtig Gas und richtig Dampf. Meine letzte Botschaft, die ich habe, wir sind ein Startup und wir sind auch weiter dabei, irgendwie weiteres Personal mit dazu zu holen. Das heißt, jeder, der irgendwie Bock hat, in so einem Industrie-B2B-Bereich eine Plattform aufzubauen, die es so bisher noch nicht gibt, ja, oder wo es keine riesengroße Referenz gibt im B2B, dass es schon so richtig geil funktioniert hat, dann ist er sehr, sehr herzlich willkommen, hier etwas aufzubauen, was richtig Bock macht und wo richtig Gas unterwegs ist, wo wir richtig Gas geben. Jeder, der zuhört und Bock hat, gerne melden bei mir. Kontaktdaten sind auch direkt auf der Website dabei. Sowohl Handynummer als auch E-Mail oder Live-Chat, kein Problem, man erreicht mich. Ich habe Bock, was zu bewegen, und wer Bock hat auf diesen Bereich und da irgendwie mit seinen Skills uns dabei zu helfen, weiterzuwachsen, sehr, sehr gerne. Herzlich willkommen. Ja, und demnach vielen lieben Dank für die Möglichkeit, und ich freue mich auf ein zweites Gespräch.